Heute machen wir eine kleine Zeitreise zurück in eine Welt, in der nicht nur wir, also der Homo sapiens, lebten, sondern auch unsere ausgestorbenen Verwandten, die Neandertaler. Und auch wenn diese Urmenschen schon lange verschwunden sind, tragen viele von uns immer noch Spuren von ihnen in sich, und zwar in unseren Genen. Was diese Überbleibsel mit unserem Immunsystem, unserem Stoffwechsel und sogar mit Depressionen zu tun haben könnten, darüber spreche ich wieder mit unserem Experten, Professor Dr. Jörn Walter. Neandertaler, das klingt für mich erstmal nach Museum und Geschichtsunterricht. Warum beschäftigen sich GenetikerInnen heute noch so intensiv mit ihnen?
Ja, zum einen deswegen, weil wir immer gerne wissen möchten, wo wir herkommen und wie wir entstanden sind. Und weil wir uns mit unseren nahesten Verwandten auch gerne vergleichen. Und zum anderen, weil es uns vielleicht auch ein bisschen was über unsere Erfolgsgeschichte, aber auch über unsere Probleme erzählt, die wir heutzutage noch mit uns herumtragen. Und die Möglichkeiten, die Genome zu vergleichen zwischen einer ausgestorbenen Menschenart, dem Neandertaler und dem Homo sapiens, bietet da uns ungeahnte Einblicke, von denen wir vor 20 Jahren noch nicht geträumt hätten, so viel darüber mittlerweile zu wissen. Und der Neandertaler und der Mensch, der heutige Mensch, haben gemeinsame Vorfahren, die ungefähr 500.000 Jahre zurückliegen. Dann haben sie aber lange Zeit sich auch bestimmte Habitate, also Lebensräume, geteilt, beziehungsweise nebeneinander gelebt. Man weiß mittlerweile auch, dass sie halt auch Wanderungsbewegungen gemacht haben in verschiedene Richtungen, sowohl die Neandertaler als auch der moderne Mensch, die dazu geführt haben, dass man sich halt auch miteinander ausgetauscht hat. Das heißt, der Neandertaler hat sich mit dem Menschen zusammen vermehrt und Teile des Neandertaler-Genoms ist noch in unserem Genom vorhanden, die man heute noch entdecken kann.
Wie viel Prozent sind das denn ungefähr?
Das schwankt ein bisschen hin und her. Also man spricht so zwischen 2 und 5% des Genoms könnten es sein. Vermutlich eher am unteren Rand. Und die sind auch nicht ganz gleichmäßig, sondern es gibt unterschiedliche Bereiche im Genom, die davon abgedeckt sind, die dann halt auch vom Neandertaler wiederzufinden sind in Populationen. Und das liegt, wie gesagt, an diesen Wanderungsbewegungen, die es gegeben hat. Und jetzt muss man sich vergegenwärtigen, dass der Neandertaler noch bis vor 50.000 Jahren mit uns gemeinsam gelebt hat. Und das ist gar nicht so lange her. Das sind gerade mal, wenn man es ausrechnet, vielleicht so um die 1.000 Generationen, die dazwischen sind. Das heißt, das ist noch eine Zeit, in der wir genetische Veränderungen wirklich nachvollziehen können.
Findest du es dann verwunderlich, dass in Anführungsstrichen nur 2 bis 5% noch auf den Neandertaler zurückzuführen sind?
Ja, das lässt darauf zurückschließen, dass die Vermischung nicht so weit fortgeschritten war, wie man sich das allgemein vorstellen könnte, wenn man sagt, also hier mischen sich wirklich Populationen miteinander. Es müssen wohl vereinzelte Fälle gewesen sein und es müssen dann daraus wiederum Personen gewesen sind, die das auch weitervererben konnten und die einen gewissen Vorteil mit sich gebracht haben. Das heißt, Eigenschaften des Neandertalers auf den Menschen übergegangen sind über die DNA, die einen gewissen Vorteil in der Population gebracht haben. Und dann muss man das halt betrachten in dem allgemeinen Übergang zu der Zeit von einem Jäger-Sammler-Status, den der Neandertaler auch war und der ein Mensch bis vor 30, 40.000 Jahren vermutlich so war, hin zu einem Ackerbau und Viehzucht, die zu erheblichen Veränderungen in der Selektion halt auch geführt haben von Populationen. Es liegt daran, dass bestimmte Erkrankungen im Menschen um sich gegriffen haben, die dazu geführt haben, dass Populationen halt weniger geworden sind und andere haben sich halt ausbreiten können. Das sehen wir dann heute als unsere modernen Menschen an.
Stimmt es, dass es auch noch andere Verwandte von uns gibt? Die Denisova-Menschen, habe ich gelesen, spielen auch noch eine Rolle.
Da gibt es aber nur wenige Exemplare von, die man halt sequenzieren konnte, aber die klar einzuordnen sind, sozusagen näher am Neandertaler dran und war auch weit weg vom Menschen, aber offensichtlich eine separate Linie dargestellt haben, die ausgestorben sind. Und ich glaube, mittlerweile geht man davon aus, dass es einige solcher Linien gab, wie zum Beispiel in Südostasien, wo es auch eine eigene Linie des Menschen gab, Also man geht schon davon aus, dass wir vermutlich die Spitze des Eisbergs nur kennen. Also es gab vermutlich eine Zeit lang viel mehr menschliche Spezies, als wir heute wissen. Vielleicht findet man da auch noch einiges mehr im Laufe der Zeit. Dass der moderne Mensch übrig geblieben ist, liegt vermutlich daran, dass er halt sich besser an die veränderten Umweltbedingungen sich anpassen konnte, insbesondere in Zeiten der Abkühlung und Erhitzung der Welt und dementsprechend eine Adaption benötigt haben. Das spricht insbesondere das Immunsystem an, das heißt die Abwehr von Erkrankungen. Das spricht aber auch das Sozialverhalten an und das gemeinsame Miteinander agieren können, das den Homo sapiens so erfolgreich gemacht hat.
Woher weiß man eigentlich so genau, dass wir in uns Spuren des Neandertalers tragen? Also wie findet man das raus?
Ja, indem man die Genome von Neandertalern entschlüsselt hat, und zwar an verschiedenen Fundorten, vor allen Dingen in Bereichen im heutigen Serbien, Kroatien, in Höhlen, in Nordspanien, in Frankreich teilweise und dann wiederum in der Nähe vom Ural, den Isova-Menschen, aber auch Neandertaler, die da in der Nähe gelebt haben. Und daraus hat man eine ganze Reihe von Genomabschnitten entschlüsseln können und daraus quasi ein Genom zusammensetzen können. Mittlerweile sind die Sequenzierungstechniken so gut, dass man relativ gute Genome von einzelnen Individuen bekommen kann. Hängt davon ab, wie gut das Material gelagert ist über die Jahrtausende.
Da habe ich gleich eine Verständnisfrage, wie man überhaupt aus 10.000 Jahre alten Knochen DNA analysieren kann und auch, woher weiß ich, dass diese DNA Zehntausende von Jahren alt ist?
Erstmal weiß ich das nicht. Erstmal weiß ich nur, dass ich DNA habe und diese DNA hat hoffentlich eine eigene Signatur, also dass es vom Individuum stammt. Gewinnen kann ich die im Wesentlichen aus entweder Zähnen oder aus Knochen, indem die angebohrt werden und indem da Material rausgeholt wird, wo Zellen tief eingebettet entweder im Knochen oder im Zahnmaterial gelebt hatten, dann gestorben sind und das Material unter einem relativen Ausschluss ja im Austausch mit der Umwelt über Tausende von Jahren erhalten geblieben sind. Was man als großes Problem dabei hat, ist, dass man häufig Kontaminationen hat, also Verunreinigungen von anderen Lebewesen, die in dem Knochen genauso leben oder in dem Zahn wie zum Beispiel Mikroorganismen, Bakterien. Das heißt, was man sequenziert, sind manchmal zu 90% nur Bakterien-DNA und nur 10% von dem, was man sequenziert, ist wirklich menschliche DNA. Das zweite Problem, was man dann lösen muss, ist, dass die Menschen, die diese Versuche machen, ihr eigenes Genom durchsequenziert haben müssen, dass man genau weiß, der Franz und die Uta und die Paula, die jetzt den Neandertaler hier sequenzieren, deren Genom kennen wir. Und wir können klar sagen, dass das, was sie sequenzieren, unterschiedlich von ihrem eigenen Genom ist. Das heißt also, sie haben wirklich fremde DNA vervielfältigt und sequenziert. Und dann kann ich anfangen und kann das zusammenbauen. Und dann kommt das nächste Problem. Die Frage ist, ist das Neandertaler Genom wirklich genauso aufgebaut wie das menschliche Genom? Weil ich ordne die Schnipsel, die ich sequenziere, an das Genom des modernen Menschen an. Und dann muss ich gucken, ob es da nicht Veränderungen gegeben hat. Und im Laufe der Zeit hat man gesehen, dass es da doch Veränderungen gibt, die den Neandertaler ganz besonders machen gegenüber den Menschen.
Wenn du gerade schon ansprichst, man bohrt in den Zahn rein, um da dann eben DNA rauszuholen, also wahrscheinlich Knochen oder Zahnmehl.
Erstmal so ein Mehl, was man rausholt und wo man dann die DNA draus isoliert.
Gerade wenn du eben das Thema Zähne ansprichst, man kann da doch bestimmt auch noch andere Sachen rausfinden, oder? Also was haben die gegessen oder was war ihre Lieblingsspeise?
Es geht sogar damit, aber die Ergebnisse, die ich kenne, gehen nicht Tausende von Jahren zurück, sondern nur Hunderte von Jahren. Auf der einen Seite aus dem, was man an dem Fund, in der Nähe des Fundes gefunden hat, an möglichen Speiseresten. Und dann wiederum das verglichen hat mit dem, was man an Speiseresten quasi zwischen den Zähnen, in den Zähnen noch als verdautes Material noch gefunden hat. Und aus diesem Abgleich hat man dann Rückschlüsse ziehen können, wie sich die Menschen ernährt haben, beziehungsweise was sie für Gewohnheiten hatten. Und das konnte dann manchmal dazu führen, dass man auch ihren Ursprung, wo sie hergekommen sind, besser verstehen konnte, weil sie nämlich aus ihrem Kulturkreis, aus dem sie ursprünglich kommen, bestimmte Verhaltensweisen und Essgewohnheiten mitgebracht haben, in ein neues Habitat in die See gebracht wurden. Und das betrifft zum Beispiel die Sklavenverschiffung von Afrika in die Karibik, die man dann nachvollziehen kann. Und dann halt auch Verwandtschaftsverhältnisse, inwieweit sie zum gleichen Volksstamm gehört haben oder auch nicht. Mhm. So Dinge kann man da schon rauslesen.
Wenn wir nochmal zurückkommen auf die Neandertaler-DNA, was macht die denn konkret mit uns? Also was bedeutet das? Wie kann man das merken im eigenen Körper?
Es zeigt sich zum Beispiel, dass bestimmte Varianten, die man beim Neandertaler vor allen Dingen findet, im Immunsystem von Rezeptoren, die bei der Immunantwort eine Rolle spielen, zum Beispiel bei Covid-19-Erkrankungen, dass diese Varianten in unserer Population auch vorkommen mit einer geringen Häufigkeit. Aber dass die Menschen, die diese Varianten tragen, einen schwereren Verlauf zum Beispiel bei einer Covid-19-Erkrankung hatten. Und das ließe dann umgekehrt den Rückschluss zu, dass ein Neandertaler möglicherweise unter einer Covid-19-Infektion schwerer gelitten hätte als wir Menschen, weil wir haben offensichtlich neue Varianten entwickelt, die einen milderen Verlauf ermöglicht hatten. Wir sind besser angepasst. Und das ist auch ein Punkt, den man zum Teil aus den Genen rauslesen kann oder meint rauslesen zu können, dass das Immunsystem des modernen Menschen besser angepasst ist auf ein sesshaftes Leben und es ermöglicht hat, in diesem sesshaften Leben auch zu überleben. Und da spielt ein ganz wichtiger Aspekt eine Rolle. Sesshaftes Leben bedeutet, dass man mit domestizierten Tieren arbeitet. Domestizierte Tiere bedeutet, ähnlich wie wir das bei der Covid-19-Infektion hatten, dass Viren und Bakterien und Mikroorganismen anderer Art schnell von dem Tier auf den Menschen springen können. Und dass wir quasi mit dem Halten von Haustieren auf der einen Seite einen großen Vorteil hatten, auf der anderen Seite einen großen Nachteil, dass wir nämlich plötzlich einem großen Spektrum von neuen Erkrankungen ausgesetzt waren. Und hier scheint sich wohl offensichtlich der Homo sapiens besser durchgesetzt zu haben gegenüber anderen Konkurrenten, wenn man so will. Weil die Erkrankungen verbreiten wir natürlich sehr schnell, nicht nur lokal an unserem Ort, sondern indem wir auch Völkerbewegungen haben und auf andere Menschen treffen. Und dieses andere Treffen bedeutet, dass wir halt auch unsere Krankheiten mitbringen. Das haben wir mit nach Südamerika gebracht als Europäer. Das haben wir gesehen durch die Pest, wie die hin und her gegangen ist. Aber möglicherweise hat das auch die Neandertaler getroffen, dass deren Immunsystem nicht so gut angepasst war an die Bedingungen, die der Homo sapiens ihnen da mitgebracht hat.
Was ich nicht ganz verstehe eigentlich, wenn man es betrachtet unter dem Blickwinkel natürliche Selektion, dass eben die Dinge weitervererbt werden, die eigentlich einen Vorteil für einen haben, also ein stärkeres Immunsystem beispielsweise. Warum wurden dann so Sachen wie eine Genvariante, die zu einem schlimmeren Verlauf bei Covid führen kann, warum ist sowas vererbt worden?
Ja, die ist einfach in einem geringen Anteil in der Population geblieben und die Menschen sind vielleicht nicht so exponiert gewesen zu bestimmten Erkrankungen und haben dementsprechend in der Population einfach überleben können. Wir vererben ja nicht irgendwas Gutes oder Schlechtes, sondern wir vererben eine Anlage. Und diese Anlage trifft dann auf eine Herausforderung aus der Umwelt, Infektion oder was auch immer es ist. Und dann kann es zu Selektionsmechanismen kommen. Denn diese Selektionsmechanismen sind einfach Überleben, das ist der härteste. Die zweite Möglichkeit ist natürlich auch eine Selektion, die beeinflusst ist durch unser Verhalten. Also sich abzugrenzen von anderen Menschen, bestimmte Menschen nicht in seine Gemeinschaft aufzunehmen oder sonst was, führt dann dazu, dass es halt zum sogenannten Genetic Drift kommt, dass also die Gene in eine bestimmte Richtung sich entwickeln und in der Population dann halt auch in bestimmten Formen verbleiben.
Ich habe gelesen, dass sogar Depressionen mit Neandertaler-Genen in Zusammenhang stehen könnten. Wie funktioniert es denn, dass so eine alte Genvariante immer noch einen Einfluss auf unsere Psyche haben kann?
Kann ich
nicht. Oder ist das Quark?
Weiß ich nicht, ob das Quark ist. Also erstens, Genvarianten, die mit bestimmten psychischen Erkrankungen zusammengebracht werden, sind immer Varianten, die mit einer statistischen Wahrscheinlichkeit gehäuft auftreten bei Menschen, die eine Depression haben. Heißt nicht, dass das ursächlich die Depression hervorruft. Heißt nur, dass die Genvariante häufiger auftritt in Menschen, die mit einer Depression diagnostiziert wurden. Und wenn man dann wiederum schaut, dass also diese Abschnitte in unserer Population zum Teil von Neandertalern, Neandertaler-Genom her rühren, Und dann kann man den Schluss ziehen, dass möglicherweise Neandertaler ein Depressionsgen in sich trugen, eine Depressionsvariante. Aber das sind alles weit hergeholte Spekulationen. Ich bin mir nicht so sicher, ob die wirklich so greifbar sind. Das mit den Immunsystemen ist klarer und bewiesener und eindeutiger. Bei Verhaltensvarianten tue ich mich schwer, muss ich sagen.
Da muss ich auch an deine Antwort denken auf meine erste Frage, warum wir eigentlich so viel wissen wollen darüber und eben einfach, weil wir mehr über unsere Herkunft wissen wollen und vielleicht auch einfach eine Erklärung haben wollen.
Das ist richtig.
Sag mal, wenn man in 40.000 Jahren unsere DNA analysieren würde, was würde man dann als typisch modernen Menschen identifizieren in dieser DNA?
Also erstmal sind wir ja aus einer relativ kleinen Gründerpopulation entstanden. Also die Auswanderungswellen aus Afrika raus, aus denen die moderne weltweite Population des Menschen entstanden ist, auch wiederum als Rückwanderung nach Afrika rein. Also man muss das ja nicht nur aus Afrika raus, sondern wieder als nach Afrika rein auch sehen. Diese relativ kleine Gründerpopulation hat dazu geführt, dass wir eigentlich genetisch nicht groß divers sind. Wir sind nicht so unterschiedlich, wie wir immer denken. Wir sind eine relativ homogene Population mit Merkmalen, die sich aufgrund von unseren Verhaltensweisen und unserem Habitat halt auch ein bisschen verstärkt haben. Also dunkle Haut, kleineres Wachstum, größeres Wachstum, helle Haut, blonde Haare, was auch immer. Das hat sich regional als besonders vorteilhaft rausgestellt und dementsprechend hat sich das ein bisschen rausselektioniert. Aber im Großen und Ganzen sind wir eine sehr homogene Population. Ich glaube, das wird man in den 40.000 Jahren auch so sehen. Was man auch sehen würde in 40.000 Jahren ist, dass wir extreme Vermischungen von kleineren Populationen zu beobachten haben über Tausende von Jahren hinweg, die mit den Völkerwanderungen zum Beispiel was zu tun haben, aber die auch früher schon existiert haben müssen. Und dass man darüber hinaus dann wiederum sehen kann, dass wir Menschen leider nicht immer sehr friedlich waren und dass wir sehr dafür gesorgt haben, dass bestimmte Populationen schnell ausgelöscht wurden und durch andere ersetzt wurden und dass Kriege und das Töten und das Offensichtliche sich gegenseitig nicht leiden können, doch unsere Welt auch ziemlich stark durchzogen hat. Das kann man auch mit der Paläogenetik heutzutage schon sogar sehen. Eine interessante Studie über Dänemark mal gelesen, wo man zeigen konnte, dass innerhalb von ein paar hundert Jahren, tausend Jahren, glaube ich, sind das insgesamt gewesen, in bestimmten Bereichen Populationen zweimal komplett vernichtet wurden und durch andere Menschen ersetzt wurden, die von außen eingedrungen sind in diese Gegend.
Du hast gerade den Begriff Paläogenetik eingebracht. Kannst du kurz noch erklären, was das genau ist, die Paläogenetik?
Das ist eine neue Form der Genetik, die sich seitdem wir Sequenzierungsmethoden haben, die uns ermöglichen, genomweite Forschungen zu machen, entwickelt hat und die darauf zurückgeht, dass wir einfach fragt, wie kann man aus alter DNA, sprich aus DNA von Verstorbenen, das können Hunderte von Jahren sein, das können Tausende von Jahren sein, was können wir da an Informationen rausgewinnen und wie können wir das zusammenbringen mit einer Geschichte der Welt, der Geschichte dessen, was in der Welt passiert ist. Das heißt also kulturelle Veränderungen, die wir beobachten können, aber auch Überlieferungen oder auch andere Daten zusammenführen mit der Genomik, um daraus etwas über Wanderungsbewegungen der Menschen zu erfahren. Warum haben wir uns in bestimmte Richtungen entwickelt oder auch nicht weiterentwickelt? Woran sind Menschen plötzlich gestorben, wenn sie in einem bestimmten Habitat gelebt haben? Gab es da Hinweise darauf, dass es Infektionen gegeben hat und diese Infektionen die Menschen dahin gerafft haben? Das kann zum Beispiel die Rückverfolgung von Pest sein. Es können die Rückverfolgung von anderen großen Seuchen sein, wo sowohl die Genetik als auch das Umfeld, sprich die Organismen, die zum Überleben oder Nichtüberleben der Menschen beigetragen haben, über genetische Fingerprints auch wieder bestimmt werden können.
Also nochmal eine ganz neue Perspektive, um auf die Geschichte zu blicken. Ich fasse mal zusammen, was ich mitgenommen habe. Ein kleiner Anteil von uns stammt tatsächlich vom Neandertaler ab und diese genetischen Spuren können uns bis heute beeinflussen. Ob zum Beispiel Immunabwehr oder Stoffwechsel, die Vergangenheit, die wirkt in unserer DNA weiter. Sie erzählt uns auch die vergangene Geschichte der Welt. In der nächsten Folge geht's weiter mit dem Buchstaben O. Und da erzählt uns Julia, was Proteine, Metaboliten und epigenetische Marker über unsere Gesundheit verraten. Bis dann!